Jesus, ich will dir jetzt Danke sagen für den Lobpreis. Ich will dir Danke sagen, dass du mitten unter uns bist. Und ich will dich jetzt auch einfach für die Predigt einladen, dass du wirklich meine Worte lenkst. Ich will mich wirklich als dein Werkzeug zur Verfügung stellen. Und ich bete jetzt auch für alle, die hier sind, dass du die Herzen vorbereitest, dass du an den Herzen wirkst und dass du auch immer wieder ihnen das wichtig machst, was sie heute von dir hören wollen. Weil wir auch zutiefst glauben, dass durch dein Wort wir dir begegnen und die Bibel wirklich ein lebendiges Wort ist. Und ich bete, dass du uns das heute neu aufschließt, was wir da für unser Leben mitnehmen dürfen. Danke dafür. Amen. Ich habe heute die Predigt überschrieben mit der Frage, ihr seht es auch schon an der PowerPoint, wer ist der Größte? Und die Bibelstelle ist daher gekommen, weil mir eine Stelle ganz wichtig geworden ist, an die ich mich in der Vorbereitung erinnern musste. Und ich fand es spannend, dass die Stelle, an die ich mich erinnere, in diesem Zusammenhang steht mit der großen Frage, wer ist der Größte? Und zwar steht der Text im Lukas 9, die Verse 46 bis 50. Es kam aber unter ihnen der Gedanke auf, wer von ihnen der Größte wäre. Da aber Jesus den Gedanken ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind und er stellte es neben sich und er sprach zu ihnen, wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Finde ich eine ganz, ganz tolle und ja sehr bewegende Bibelstelle. Und hier wird diese Frage gestellt, wer ist der Größte unter uns? Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil wir hatten jetzt erst letztens das Gespräch, wo es darum ging, man ist im Sportunterricht und man sagt, okay, stellt euch mal der Größe nach auf. Und ich musste immer am Ende stehen als Größte und neben mir standen dann auch so Jungs und und ich war immer die Größte und ich fand es absolut schrecklich. Ich wäre am liebsten wirklich immer im Erdboden versunken und ich habe gejubelt, wirklich habe gejubelt, als ich meinen Mann kennengelernt habe und der war größer als ich. Das war ein totales Geschenk. Meine größte Angst war immer, dass ich so nach unten gucken muss und das ist zum Glück nicht passiert. Und ich kann heute sogar auch hohe Schuhe tragen, was sonst nicht möglich wäre. Genau. Hier geht es aber nicht um unsere Körpergröße, sondern es geht vielmehr um diese Frage, wer ist denn der Beste? Wer ist denn ja derjenige, der eben besonders heraussticht? Und wir können, wenn wir durch die Evangelien so lesen, merken wir, diese Frage, die kommt immer und immer wieder. Die wird nicht nur einmal gestellt, sondern ganz oft hatten die Jünger dieses Ringen miteinander, wer ist denn der Größte unter uns? Jeder von diesen Jüngern, die 12, die mit Jesus unterwegs waren, die mussten ganz viel in ihrem Leben zurücklassen. Die haben all ihren Besitz zurückgelassen, ihre alten Jobs, ihre Familien, all das, was sie ausgemacht haben, der Ort, wo sie wohnen, die Freunde. Sie mussten alles zurücklassen, um Jesus nachzufolgen. Und da ist natürlich die Frage, hey, wir haben das alles gemacht, wer ist denn da von uns jetzt noch besonders oder wer ist denn wertvoller als alles andere? Weil wenn ich so viel aufgebe, wenn es mich so viel kostet, dann möchte ich doch gerne, dass es sich lohnt und dass ich sage, na ja, also ich habe ja viel mehr gegeben wie all die anderen, die hier sind. Da will ich schon eine besondere Ehre dafür bekommen. Und das war etwas, das hat sie ganz stark beschäftigt. Sie wollten gerne als etwas ganz Besonderes angesehen werden. Und ich glaube, auch wir neigen manchmal innerlich dazu, zu sagen, wir verhandeln so ein Stück weit mit Gott. Und wir sagen so ein Stück weit, okay Gott, ich gebe dir das und das in meinem Leben und dafür bekomme ich das. Oder ja, dann geht irgendwie meine Rechnung auf. Nur, dass wir immer vor diesem Problem stehen, dass es bei Gott eben nicht so einfach funktioniert. Dass wir sagen können, okay Gott, wenn ich dir das gebe, bekomme ich das dafür. Und diese Frage, wer ist denn besonders, wer ist der Größte, das beginnt schon, wenn wir an unsere Kindheit zurückdenken, wo wir ganz klein sind. Wo Aussagen gemacht werden, das ist unfair oder immer darf der andere das oder ich darf nie das und das. Und dann geht's irgendwie weiter im Teenie-Alter, wo die eine schöner ist als die andere oder der eine ist schlauer als der andere. Der eine muss überhaupt nicht für die Schule lernen, die haben mich immer total war ich immer total frustriert. Es gab welche, die mussten nie lernen und die haben Einsen und Zweien geschrieben und ich habe gelernt und ich habe nicht so gute Noten geschrieben. Und man hat dann schon das Gefühl, das ist doch einfach unfair. Das ist ungerecht, dass es irgendwie so ist, wie es ist. Und das Grundgefühl, was wir auch da manchmal in unserem Leben haben, was sich einschleicht und was sich an unterschiedlichsten Stellen wiederholt, ist dieses Gefühl, ich werde ungerecht behandelt. Es ist das Gefühl, ich habe da eine Wut, weil jemand bevorteilt wird. Es ist die Angst in uns, zu kurz zu kommen, übersehen zu werden. Und das sind alles Fragen, die nagen an jeden von uns. Das ist das, womit wir Menschen zu kämpfen haben. Und deshalb suchen ganz, ganz viele die Erfüllung in etwas, wo ich sage, ich steche in einem besonderen Bereich heraus. Ich möchte gerne etwas haben in meinem Leben, was mich eben von anderen abhebt, was mich auszeichnet, wo ich sage, da bin ich etwas Besonderes. Und ich finde es so spannend, weil die Jünger, die waren alle miteinander unterwegs, die hatten die ganze Zeit, also wir hatten jetzt immer das Thema Gegenwart Gottes, also der war ja die ganze Zeit mit denen unterwegs, die haben Jesus erlebt, die haben gesehen, was Jesus tun kann und die waren alle miteinander in einer ähnlichen Lebensphase. Und wir alle wissen, dass man sich am meisten mit Menschen auch im Leben vergleicht, die eine ähnliche Lebensphase haben. Und da geht dann dieses Ringen los. Warum hat der denn das? Oder warum ist das denn so und so? Und Jesus nimmt eben dieses Gespräch wahr. So, die sind auf den Straßen unterwegs, die sind on the move. Genau, die sind unterwegs. Und dann kommt diese Frage, wer ist denn der Größte unter uns? Und dann gibt Jesus eine Antwort, die gefühlt überhaupt nichts mit der Frage zu tun hat. Er nimmt ein Kind und er stellt das Kind neben sich und er sagt, der Größte unter euch ist der, der ein Kind aufnimmt, wie dieses, denn dann nehmt ihr mich auf. Und Jesus beschreibt eine ganz tiefe Schönheit, die es hat, wenn jemand ein Kind aufnimmt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will heute nicht so sehr in dem Kinderthema verharren, aber ich schaue, wir haben jetzt miteinander die Serie angeschaut, This is Us. Ich liebe diese Serie. Und da gibt es auch diesen Teil, wo die ein Kind aufnehmen, also ein Kind zur Pflege nehmen oder adoptieren. Ich weiß gar nicht, wie das bei denen war. Auf jeden Fall, wenn ich so etwas im Fernsehen sehe, dann muss ich immer heulen. Dann rührt es mich zu Tränen, was ich da sehe. Und muss wirklich Taschentücher holen. Und das ist wirklich, wo ich sage, das berührt mein Herz so sehr, zu sagen, jemand anderen, und das durfte ich ja wirklich auch in meiner Familie erleben, zu sagen, einem anderen Kind zu sagen, hey, ab jetzt hast du zwei Familien, du bist ein Teil unserer Familie und mit dem Tag, wo du in unsere Familie gekommen bist, hast du alle Rechte und Pflichten wie jedes andere Kind. Du bist genau gleichwertig, du bist ein Teil von uns, du bist, also beim Jimmy, du bist unser Bruder, du gehörst zu 100% dazu. Und beim Jimmy war das sogar so, der hatte noch mehr Vorteile, weil der hat halt dann noch mehr Geschenke bekommen in seiner Ursprungsfamilie, bei seinen tollen Großeltern, bei uns. Und da war wirklich, man hat es richtig gesehen, ja, da ist ganz, ganz viel Segen. Er wird einfach besonders beschenkt. Im Römer 8, die Verse 14 bis 17, steht ein ganz interessanter Text. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Hier wird beschrieben, wo Paulus sagt, in dem Moment, wo du Jesus dein Leben gibst, wo du sagst, Jesus, ich gehöre dir und der Heilige Geist in uns wohnt, der auch Gott ist, eröffnet uns der Heilige Geist und macht uns klar, wir sind Gottes Kinder. Wisst ihr, dass ihr alle adoptierte Kinder seid? Jesus hat sein Leben gegeben, damit du und ich, dass wir Söhne und Töchter sein können. Und dann ist es tatsächlich nicht mehr ausschlaggebend, welche unterschiedlichen Familienhintergründe wir haben. Dann ist es nicht mehr wichtig, wo wir herkommen, was du an Vorteilen und Nachteilen hattest, sondern das Neue, deine neue Familie, das, was Gott zu dir sagt, ist, hey, du gehörst zu Gottes Familie. Gott sagt von sich, ich möchte euer Vater sein. Und ganz oft können wir, aber manchmal schwer damit, irgendwie damit leben oder sagen, das zu annehmen, er ist wirklich mein Vater. Ganz viele Menschen kommen mit diesem Begriff, Gott ist mein Vater, nicht klar. Es ist eher so, ja, Gott ist Gott und Gott ist irgendwie überhaupt nicht greifbar und Gott ist irgendwie so weit weg. Aber es ist eben auch so, dass viele Menschen Götter haben. Es gibt einfach ganz, ganz viele Götter. Aber wir glauben an einen Gott, der von sich sagt, ich möchte euer Vater sein. Und die Frage, die ich dir heute gern stellen möchte, erlaubst du, dass Gott wirklich in deinem Leben, dass er dein Vater sein darf? Und erlaubst du es dir selbst, nochmal ganz neu auch Kind zu sein? Wir verlieren ganz oft dieses Unbeschwerte, dieses Freie, ich darf Kind sein. Und Gott lädt uns immer wieder ein, egal wie alt du bist, du darfst mein Kind sein. Und bevor Jesus auf die Welt kam, gab es diese Möglichkeit nicht, dass wir Gott als Vater erleben können. Aber als Jesus auf die Welt gekommen ist, ab da war es möglich zu sagen, hey, wir leben eine Vater-Sohn- und eine Vater-Tochter-Beziehung. Und das finde ich, das ist total verrückt. Das Kreuz, was wir immer hier vorne sehen, das ist nicht nur ein Bild dafür, oder wo wir sagen, okay, da gedenken wir daran, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, das ist er. Aber was er auch ist, er ist dafür gestorben, dass deine Würde, das wer du bist, wiederhergestellt wird. Gott ist eben nicht der distanzierte Gott, zu dem wir schwer einen Zugang finden, sondern er ist ein Vater, der total für dich ist, der dich liebt und der sagt, ich will deine Würde wiederherstellen. Egal, was du in deinem Leben durchmachst, ich stelle deine Würde wieder her. Er will dir zurückgeben, was dir geraubt wurde. Und er will dein Sein, das, was dich ausmacht, noch viel schöner machen. Im Galater 4, Vers 6 steht, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. Wir sind Kinder und Gott ist unser Vater. Und Gott liebt uns ganz genauso, wie er seinen Sohn Jesus geliebt hat. Ist dir bewusst, dass Jesus dich zutiefst liebt? Dass Gott dein Leben gewollt hat, dass er deinem Leben Sinn gibt und dass er mit dir unterwegs sein will. Manchmal kommen wir in unserem Leben in solche Sinnkrisen und fragen uns, warum gibt es uns überhaupt? Wir stellen unser Leben in Frage und Gott sagt zu dir, ich möchte dir Sinn geben. Und dann kommen wir eben an diesen Punkt, dass wir davon lesen können, dass wir eben nicht den Geist der Knechtschaft haben, sondern dass wir Kinder sind, die rufen, aber lieber Vater. Und ich möchte es gerne mal euch erklären, weil Geisterknechtschaft klingt ja irgendwie ein bisschen abgefahren, was das jetzt sein soll. Ich möchte euch gerne mal erklären, was es heißt, diesen Geist der Knechtschaft zu haben. Das bedeutet, ich muss mich um mich selbst kümmern. Alles hängt von mir selbst ab. Ich muss mich anstrengen. Und ich habe keine Freiheit. Das ist dieses Sklavendasein. Du bist da, um Forderungen von anderen Menschen zu erfüllen und du hast keine Freiheit. Du bist in Gefangenschaft. Es ist dieses Denken, ich werde nicht geliebt, ich bin nicht gut genug, ich werde übersehen, ich komme zu kurz und ich habe Angst. Das sind die Dinge, wo wir sagen, das sind wir Knechte von diesem Denken. Und dieser Zustand, der führt uns immer in Angst. Und wir wissen, dass da, wo Angst ist, da haben wir keine Freiheit. Da haben wir auch keine Freude und da ist auch kein Glaube. Weil da ist ganz viel Enge und Dunkelheit. Da ist Hoffnungslosigkeit. Und in diesem Text erinnert im Römerbrief, im Kapitel 8, erinnert Paulus die Christen daran, hey, das ist nicht mehr das, worunter ihr leben sollt. Das ist nicht mehr das, was für euch zählt. Ihr seid nicht mehr Knechte. Ihr seid nicht mehr die, die gefangen sind, die in Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit leben. Ihr seid Kinder, die rufen, aber lieber Vater. Einen Vater zu haben, der von sich sagt, mir sind alle Dinge möglich. Ein Vater, der sagt, ich kann die dunkelste Nacht hell machen, der alle Angst vertreiben kann, der es gut meint mit jedem seiner Kinder. Und ein Vater, der von sich sagt, ich sehe dich und ich liebe dich. Und bei diesem Vater ist echte Freiheit, da ist echte Freude und eine Weite, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und sowohl die Jünger als auch wir heute merken, dass das sind so wie zwei verschiedene Welten, zwischen denen wir uns manchmal so hin und her bewegen. Und deshalb sage ich immer wieder, es ist so gut, dass wir genau das lesen, weil wir sagen können, Gott, du sprichst hier deine Wahrheit. Ich bin ein Kind Gottes. Und es zählt für mich, was Gott über mich sagt. Und der Punkt ist einfach der, wenn wir in dieser Knechtschaft leben, dann kommt genau diese Frage in uns hoch, wer ist der Größte unter uns? Und dann passiert es, dass man nicht sagt, wir sind Brüder und Schwestern, sondern dann kommt dieses Rivalendenken unter uns, was so zerstörerisch ist. Und Jesus spricht von einer Größe, die man nicht mit der anderen vergleichen kann. Eine Größe, wo man nicht den anderen klein machen muss. Eine Größe, wo man sich selbst aber auch nicht unterdrücken soll. Wahre Größe, und wir haben das hier schon oft gesagt, und mir ist es wichtig, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Wahre Größe ist keine Angelegenheit von äußerer Position oder von Ansehen. Auch wenn die Menschen noch so sehr darauf Wert legen, es ist nicht im Gottesreich so. Die Bibel ist voll mit Geschichten, wo Menschen nicht viel vorzuweisen hatten und die sich von Gott haben gebrauchen lassen. Jesus war selbst ein ganz normaler Mann. Er war ein Zimmermann, der in einer Kleinstadt gelebt hat. Und dort wunderten sich die Leute, weil das war halt, jeder kannte jeden. Hä, der Jesus, das kann doch gar nicht sein. Da ist doch der Sohn von dem Josef und der Maria. Das ist doch so eine einfache Familie. Das kann doch gar nicht sein, dass der solche Dinge lehrt. Und das ist so toll, dass im Reich Gottes eben Größe nicht durch Position definiert wird, nicht durch Leiterschaft, nicht durch Macht, Einfluss, durch irgendwelche akademische Titel, durch Geld oder Erfolg. Es kommt eben nicht darauf an, was wir für Gott tun, sondern es kommt darauf an, wer du bist. Und ich muss mir das tatsächlich jeden Tag sagen, es kommt nicht darauf an, was ich tue, sondern es kommt darauf an, wer ich bin, dass ich sein Kind bin. Und da ist es manchmal gut, uns die Frage zu stellen, wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich denn, wenn all meine Erfolge mal wegfallen, das, was mich ausmacht, das, was mich antreibt? Wenn mein Job wegfällt, mein größtes Hobby wegfällt, wenn Besitz, wenn du plötzlich kein Haus mehr hast, wenn du plötzlich arbeitslos wirst, wenn irgendwas passiert, wer bist du dann? Und das kann auch so Dinge sein wie da, was ist, wenn deine Gemeinde, wenn da Dinge plötzlich zu Ende gehen oder du merkst, da sind Sachen irgendwie, die aufgerüttelt werden, bricht deine Welt dann zusammen? Ist es dann dieses, dass du sagst, ich habe eigentlich gar keinen Sinn mehr? Oder ist es vielmehr, dass du sagen kannst, egal was in meinem Leben kommt, das, was bleibt, ist, dass ich Gottes Kind bin. Und das ist das Kostbarste, was ich habe. Echte Größe ist für Gott etwas anderes. Und wir haben verschiedenste Punkte, auf die ich gerne eingehen möchte, wo Gott sagt, das ist für mich echte Größe, wo Jesus das klar macht, das ist die wahre Größe, was er mit diesem Kind auch veranschaulicht. Echte Größe heißt, ich habe Glauben. Glauben, dass auch wenn meine Umstände hoffnungslos aussehen, dass ich an einen Gott glaube, der Berge versetzen kann. Dass ich einen Glauben habe, der mir nicht geraubt werden kann, auch wenn die Stürme auf der See kommen. Dass ich weiß, Gott ist bei mir, ich muss mich nicht fürchten. Ein anderer Punkt, der hier ganz wichtig ist, ist Demut. Jesus sagt immer wieder, Demut ist das, was zählt. Was ist Demut? Demut ist das Wissen darum und es sich immer wieder zu sagen, das, was ich bin, das bin ich nicht, weil ich so toll bin, weil ich so viel erreicht habe, weil ich mich so angestrengt habe, weil ich es eben besser gemacht habe wie andere, sondern Demut ist, ich bin der, der ich bin, weil Jesus gnädig mit mir ist, weil er mich zu dem gemacht hat. Ich habe das, was ich habe, weil mir das anvertraut wurde. Und das ist immer wieder dieser Punkt hin, wir sind alles nur durch Jesus. Und er ist immer wieder die Stelle, worauf wir uns berufen. Es geht nicht um uns, es geht nicht um uns immer wieder. Wir dürfen immer wieder unser Ego da niederlegen und sagen, Jesus, es geht alleine um dich. Ein anderer Punkt von echter Größe ist Weisheit. Es ist eine echte Größe, wenn ich weise Entscheidungen treffe, wenn ich manchmal hinter den Gegebenheiten gucken kann, wenn ich vom Heiligen Geist her, der immer wieder auch von sich auch als Weisheit spricht, wenn ich mich von ihm leiten lasse und deshalb auch manche Wege nicht beschreite, die mir nicht gut tun und auf den Wegen bleibe, die Gott für mich hat. Ein anderer Punkt ist Selbstbeherrschung. Ich habe, meine Schwester hat mir was ganz Tolles geschickt, das hat mich ganz sehr angesprochen. Da hat eine Frau darüber erzählt, da ging es so um Erziehung und von so, wie geht man damit um, wenn Kinder total schwierige Trotzanfälle haben, Wutanfälle, was auch immer. Und die hat da ganz toll drüber gesprochen, wo sie gesagt hat, dass man sich in solchen Momenten immer wieder sagen sollte, ich bin nicht dran schuld, dass dieses Kind sich gerade so verhält, wie es sich verhält. Das ist nicht meine Schuld, ich muss nicht denken, oh Hilfe, das Kind ist ja so schlimm, warum verhält es sich so? Ich darf sagen, das ist total okay, das Kind, da spinnt gerade alles, da läuft irgendwie alles quer, auch im Gehirn. Es ist okay, dass mein Kind sich gerade so verhält, wie es sich verhält. Aber Selbstbeherrschung heißt, ich übernehme Verantwortung für mein Verhalten und wie ich damit umgehe. Und das heißt, es ist meine Verantwortung, dass ich nicht wie wild durch die Gegend schreie, dass ich irgendwie Dinge tue, die meinem Kind nicht zeigen, du kannst darin lernen, auch selbstbeherrscht zu leben. Und es ist meine Verantwortung, zum Beispiel den Raum zu verlassen, wenn ich merke, ich halte das gerade nicht mehr aus. Genau. Ein anderer Punkt ist Geduld. Wir sagen ganz oft, ganz schnell, naja, Geduld, das ist jetzt nicht so wirklich meine Sache. Aber das ist tatsächlich etwas, das ist Größe im Reich Gottes, wenn wir Geduld haben und sagen können, wir können warten. Und ein anderer wichtiger Punkt ist auch die Liebe. Eine Liebe, die nichts von dem anderen zurückverlangt, die nicht sagt, ich habe Liebe für dich und ich tue was Gutes für dich, damit du dich dann bei mir revanchierst, sondern eine Liebe, die sagt, ich bin bereit, dir ganz viel zu geben, auch wenn du mir nichts zurückgibst, weil das von Gott her einfach kommt. Das sind alles Dinge, wo Gott sagt, das ist für mich echte Größe, das ist echte Größe im Reich Gottes. Und das sind Dinge, wo wir sagen sollten, in diesen Dingen sollten wir wachsen. Wir hatten vorhin ganz kurz diesen Punkt, wo wir für den Cemi gebetet haben, dass das, was er jetzt in sich hat, diese Begeisterung für Jesus, dass die anhält. Und wir erleben das ganz oft so, wir fangen irgendwie an, wir sind mit Gott unterwegs und wir haben eine Begeisterung für ihn. Und irgendwann im Laufe unseres Lebens kommen wir an den Punkt, wo wir merken, na ja, irgendwie bin ich gerade ganz schön lau geworden, irgendwie ist meine Liebe und mein Feuer für Jesus nicht mehr so da. Und dann, wenn man da nochmal ein paar Jahre später guckt, merkt man ganz oft, wie leicht es auch ist, mit Jesus überhaupt keine Beziehung mehr zu leben. Wo man sagt, ach nee, mein Leben an sich, das ist mir irgendwie wichtiger. Warum brauche ich denn diesen Gott? Und ich musste irgendwie so drüber nachdenken und habe so gedacht, das ist was ganz Trauriges, was wir da erleben, immer wieder. Weil eigentlich ist dieser Schritt immer wieder, wo ich sage, da wo ich jung bin, da wo ich mit Gott beginne, da beginnt ein Abenteuer mit ihm. Und jeden Tag, den ich mit ihm unterwegs bin, verändert er mich mehr und mehr. Sein Heiliger Geist wirkt uns und wir nehmen zu an Freude und an Begeisterung für ihn. Und wenn wir dann manchmal merken, okay, ich bin gerade in einer Phase, da hat es nachgelassen, dann jage ich dem wieder nach und dann sage ich wieder, Jesus, hier bin ich, entzünde du neu das Feuer in mir. In Ehe ist es, oder in Beziehungen ist es ähnlich, da ist es ja auch am Anfang so, man sagt, man ist total verliebt, ist alles ganz toll und dann mit der Zeit merkt man irgendwie, naja, okay, ich habe den schon gern und es ist ja auch eine Entscheidung und ich liebe den ja auch und irgendwann merkt man vielleicht auch, okay, dass man irgendwie merkt, man hat sich total auseinandergelebt. Und manchmal merken wir so, okay, wir können es eigentlich gut auf unser alltägliches Leben runterbrechen. Und ich musste einfach so drüber nachdenken, dass wenn ich merke, meine Liebe zu meinem Partner lässt gerade nach oder man entfernt sich gerade voneinander, dann ist eigentlich höchster Alarm geboten und dann muss ich was machen. Dann muss ich sagen, ich muss jetzt dem mal wieder nachgehen und ich sollte jetzt wirklich mal Zeit mit meinem Partner verbringen. Ich sollte jetzt wirklich mal oberste Priorität, darauf legen und wirklich auch der Person sagen, hey, du bist mir besonders wichtig. Ich will nicht, dass wir uns aus den Augen verlieren. Ich will nicht, dass wir einfach nur in unserem Leben funktionieren, sondern ich will, dass neu das Feuer entfacht wird. Und ich habe das wirklich, das finde ich total toll. Ich habe das wirklich, also in unserer Ehe so erlebt, dass wenn wir wirklich gesagt haben, okay, wir fahren einfach mal 2 Tage weg, dass wo wir mal nur Zeit zu zweit haben, wo nicht alles drumherum ist, dass wir wirklich, also wie frisch verliebt wiederkommen, wo man einfach merkt, ja, es war gut, sich in diese Zeit zu investieren und zu sagen, hey, wir nehmen uns das einfach mal, diese Zeit, wo wir uns um unsere Ehe kümmern. Und genauso ist es mit Gott. Es ist wichtig, dass wenn wir merken, unser Glaube erkaltet, wir entfernen uns von diesem Gott, der uns so sehr liebt, von Jesus, der mit uns wirklich Hand in Hand gehen will, dann sollten wir sagen, hey, lass uns mal, also wirklich so, lass uns mal ein Wochenende wegfahren, wo ich einfach mal nur mit dir bin, wo ich durch die Natur spazieren gehe, wo ich mir was Gutes tue, wo ich irgendwo hinfahre, wo ich merke, das tut mir total gut. Und dann kann ich mich neu verlieben in diesen Jesus, der mich so sehr liebt. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, wo wir sagen können, wir dürfen auch von uns heraus wieder neu da rein investieren. Gott ist ein Vater, der dich liebt und der mit dir Beziehung leben will. Und all diese Dinge, die wir hier auch lesen können, was anderes ist auch noch, 2 Dinge will ich ergänzen. Zum einen ist es die Sanftmut. Das ist ein ganz frommer Begriff, da kann kaum jemand was damit anfangen. Sanftmut heißt einfach, ich kann eine Liebe für Menschen empfinden, die ich eigentlich hassen müsste, die wirklich meine Feinde sind, wo ich merke, die haben mir so viel Unrecht angetan und wo ich sage, nein, ich bin sanftmütig, ich habe da wirklich eine besondere Liebe und Annahme diesen Menschen gegenüber. Und noch ein anderer Punkt, der wahnsinnig wichtig ist, den schreibe ich mal hier oben hin. Ist Freude. Das, also als ich verstanden habe, dass Freude nichts damit zu tun hat, was ich irgendwie produzieren muss, was mit meinen Lebensumständen zu tun hat, sondern dass Freude ein Geschenk Gottes an mich ist, das war für mich wirklich ein ganz großer Schlüssel, wirklich zu sagen, auch dann, wenn ich traurig bin, auch dann, wenn Dinge schwer sind, worauf richte ich meinen Blick, wie die Steffi das vorhin auch gesagt hat, worauf richte ich meinen Blick, wenn in meinem Leben alles schief geht? Dieser Petrus, der auf dem Wasser stand und der da runtergeguckt hat und so eine Angst hatte und wo Jesus sagt, hey, guck zu mir, und dann dürfen wir eine Freude erleben, eine tiefe Freude, die unabhängig ist von dem, was passiert, weil wir wissen, wir dürfen Jesus nahe sein. Er trägt uns und wir sind nicht alleine. All diese Dinge sind Größe im Reich Gottes. All diese Dinge sind Dinge, wo wir sagen können, Heiliger Geist, wir laden dich ein in unser Leben, dass du unsere Herzen veränderst und dass unser Sein mehr und mehr verändert wird. Und das führt uns auch wieder zurück zu der Frage, wer ist denn der Größte unter uns? Und Gott sagt an dieser Stelle nicht, oh, das ist eine ganz schön schlimme Frage, diese Frage solltest du dir nicht stellen. Aber Jesus möchte unsere Perspektive ändern und er möchte uns einladen, wahre Größe mit seinen Augen zu sehen. Und das passiert eben genau dann, wenn wir das Unscheinbare sehen, wenn wir das Kind sehen, wo wir sagen, das hat doch eigentlich nichts mit Erfolg und mit Größe zu tun. Und ich will euch heute einfach auch mit der Predigt und mit all dem neu einladen, immer wieder zu sagen, als ein Kind zu eurem Papa zu kommen, der sich freut, wenn wir ihn suchen, und euch beschenken zu lassen mit genau diesen Dingen. Das möchte er euch geben. Er möchte euch beschenken. Und dass wir wieder neu zu Kindern werden können, die davon träumen, Ritter und Prinzessinnen zu werden, Tolles zu bewegen, Freude zu haben, Leidenschaft zu haben, eine wirklich unbeschwert durchs Leben zu gehen, weil wir wissen, unser Vater im Himmel kümmert sich für uns, um uns. Dass wir Kinder werden, die sich beschenken lassen, die interessiert sind, die begeistert sind. Kinder, die glauben, meinem Papa ist alles möglich. Ich wünsche mir aber genauso, dass wir auch Eltern oder Erwachsene werden, die dieses unscheinbare Kind aufnehmen und sich wirklich so zu sagen, hey, bin ich eigentlich bereit, das sind ja zum einen diese Dinge, aber auch wenn wir sagen mit Kindern, wäre ich denn auch bereit zu sagen, ich gebe einem kleinen Menschen ein Zuhause und darf ein Kind bei mir zu Hause aufnehmen? Dieses ganz besondere, auch praktische Beispiel, wo Gott sagt, oder wenn wir uns um Arme und Bedürftige kümmern, da wo wir uns auch um unscheinbare Menschen, da wo wir sagen, die nicht die Angesehenen sind, sind wir auch bereit, unsere Augen für diese Menschen zu öffnen, unsere Herzen für diese Menschen zu öffnen und in diesem Bewusstsein, hey, wir tun Jesus damit einen Gefallen, wir können damit Jesus ehren und wir nehmen ihn in unsere Häuser auf. Ich finde es toll, dass wir alle ein Teil einer neuen Familie sind, der Familie Gottes. Dass wir alle Brüder und Schwestern sind und dass wir mit Gott einen Vater haben, der keinen Mangel hat, der all unseren Mangel wirklich stillen kann. Und dass wir uns selbst auch nicht als Konkurrenten sehen müssen und sagen müssen, der eine nimmt dem anderen was weg, sondern dass wir vielmehr die Schönheit auch als Familie erkennen können, dass jedes Kind so einzigartig ist und dass unser Gott so groß ist, dass er für jeden Menschen einen eigenen Weg hat und wir uns da gegenseitig unterstützen und anfeuern können. Mitch sagt zu unseren Kindern immer wieder, und das, da muss ich jedes Mal lachen, sagt immer so zu Paul, Paul, dich habe ich ganz besonders lieb. Und dann sagt er, und Lotta, dich habe ich ganz besonders lieb. Und Leni, dich habe ich ganz besonders lieb. Und genauso meint es Gott mit uns. Er sagt zu dir, dich habe ich ganz besonders lieb. Und kein Kind der Welt, kein Mensch der Welt kann dich ersetzen. Keiner kann, ja, kann wirklich das auch für Gott sein, wer du bist. Du bist ein einzigartiges, geliebtes Kind von deinem Vater im Himmel. Und wenn wir das annehmen können, dann können wir echte Freude erleben, dann können wir Glauben haben, dann können wir sagen, hey, mein Papa, von dir kommt wirklich alles. Dann können wir weise Entscheidungen treffen, uns beherrschen, geduldig sein, sanftmütig sein mit denen, die das nicht können. Und dann fällt es mir auch leicht, andere Menschen in meiner, ja, auch geistlichen Familie anzunehmen, die es vielleicht auch nicht immer leicht sind, aber zu sagen, nein, das ist meine Familie und diese Menschen möchte ich lieben, weil wir zusammengehören. Ich möchte gerne noch für euch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns immer wieder zeigst, dass Größe bei dir so anders aussieht, wie wir uns das vorstellen. Und danke, dass du immer wieder so diese Beispiele gebracht hast, wo man erst gedacht hat, was hat es denn jetzt irgendwie damit, mit dieser Frage zu tun, aber du durch diese Antworten so eine Tiefe immer wieder weitergegeben hast. Danke, dass du immer wieder das Unscheinbare genommen hast, das, was man nicht gleich als erstes irgendwie sieht und gesagt hast, darum geht es mir. Es geht mir nicht um den großen Erfolg, um die große Anerkennung, um irgendwelchen Ruhm, sondern bist du wirklich bereit, das Unscheinbare auch in deinem Alltag wahrzunehmen und mich in deinem Alltag dort dadurch zu sehen? Und Jesus, ich bete, dass du unsere Perspektive immer wieder veränderst und dass wir wirklich mit deinen Augen sehen können. Hilf uns, mit deinen Augen zu